Willkommen zum Hand-on-Demand-Podcast.
Weidmannsheil und Horido, meine lieben Jagdfreundinnen und Jagdfreunde. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jagen, Hören, Staunen von Hand-on-Demand. Wieder dabei, das bin ich. Der Steffen, der Esel nennt sich heute mal zuerst, und mein lieber Kollege der Tobias.
Moin moin. Heute klären wir die große Frage, ob Jagen etwas mit Morden zu tun hat und wie es eigentlich um die Moral der Jäger steht. Zu Gast haben wir in dieser Folge den Ruven aus NRW.
Ruven, stell dich doch erstmal kurz vor. Wer bist du, was machst du, wie kommst du zum Jagen?
Ja, ich bin Ruven. Man kennt mich wahrscheinlich online unter Jagen NRW. Ich mache Jagdfilme, sehr viele zurzeit, und macht das auch derzeit ja mehr oder weniger hauptberuflich. Und zur Jagd bin ich eigentlich wie die ganzen anderen Jäger auch gekommen, die meisten zumindest, über familiäre Vorbelastung. Vater ist Förster. Und da bin ich schon als
Belastung?
Gut. Nein, das ist keine Belastung. Das Schöne ist, weil man dann direkt so von klein auf da mit so ein bisschen die Wiege gelegt bekommt. Und ja, von daher, ich glaube, das erste Mal war ich 5 oder 6 mit. Musste dann am nächsten Tag im Stuhlkreis in der Schule davon erzählen, was ich erlebt habe. Man hat ja mir damals immer erzählt, so vom Wochenende, und dann ja, habe ich da ganz unvermittelt, glaube ich, meine ersten Erfahrungen rausgehauen.
Wow.
Stimmt,
wow.
Über montags, ne? Wie war das Wochenende? Was habt ihr Wochenende gemacht? Ne? Das kenne ich doch.
Ja. Deswegen, also ich hab damit bisher noch gar keine Erfahrung gemacht. Wir hatten jemanden bei uns in der Klasse, der ist einfach der hieß schon unglücklicherweise Messer-Michi. Der ist immer mit so einem riesen Jagdmesser und mit einer 1,5 Liter Tetra-Pack Eistee vom Penny sah ich ihn immer wie in dem Wald vor, und er sagte immer, ich gehe jagen. So, und das war so eigentlich mein einziger Berührungspunkt. Ich habe da auch nicht so ganz nachgeforscht, weil der Name kam bestimmt nicht ohne Grund. Das Messer war sehr groß, deswegen wollte ich da jetzt auch nicht so näher drauf eingehen. Aber ich glaube, der hat eine andere Jagd da betrieben, als ihr das macht. Aber was mich so interessieren würde, wie bist du zur Plattform Hand on Demand gekommen? Und Marius hat in der letzten Folge schon erzählt, dass es da so zwei Geschwisterpärchen gab. Gehörst du zu einem der Geschwisterpärchen oder bist du auch über die Geschwisterpärchen dahin gekommen? Erzähl doch mal davon.
Nee, ich gehöre nicht zu denen. Ich würde mich mal auch so vielleicht als der ursprüngliche Blogger Außenseiter bezeichnen, weil ich das am Anfang, also es gab ja ganz viele Blogger immer, die Jagdfilme gemacht haben auf YouTube, und ich war immer der das anonym gemacht hat. Also ich habe mein Gesicht nie gezeigt in meinen Filmen und war deswegen auch nie so richtig in dieser Gruppe mit dabei. Die haben dann damals so ein Blogger-Treffen organisiert, da ging es auf Dammwildjagd bei den Hunter Brothers, da war ich zum Beispiel auch nicht dabei. Das wäre wahrscheinlich auch gar nicht gegangen, weil ich ja anonym sein wollte. Und das habe ich aber irgendwann, man war es ja vorletztes Jahr, abgelegt und habe dann auch mein Wochenende in der Eifel verbracht bei den beiden Huntington-Brüdern, um eben über dieses Thema Hand on Demand zu sprechen. Die haben mich ja eben gefragt, ob ich mitmachen möchte, schon sehr früh. Und so ist das dann so ein bisschen zusammengewachsen, würde ich mal sagen. Wir haben uns ein bisschen besser kennengelernt auf der Jagd, und schlussendlich habe ich mich dann auch gut ein Jahr später, würde ich sagen, dazu entschieden, mitzumachen. Also war eine spannende Zeit auf jeden Fall.
Schön. Das ist manchmal, ja. Ich kann das verstehen, dass man nicht zwangsläufig in der Öffentlichkeit stehen muss. Deswegen bin ich ganz froh auch, dass es dieses Podcast-Format gibt, weil da sieht mich keiner, da hört man mich nämlich nur. Das ist ganz, ganz schön. Ich finde es schön, dass du es geschafft hast oder dass die Jungs dich überreden konnten oder ihr euch einig geworden seid. Aber wie das so oft ist, ne, das gemeinsame Hobby verbindet, oder Leidenschaft ist es ja viel mehr bei euch. Es ist ja eigentlich kein Hobby mehr, weil dazu betreibt ihr es alle, glaube ich, viel zu intensiv und auch zu hochwertig. Deswegen auch mal von meiner Seite oder von unserer Seite aus, die jetzt eigentlich eure Jagdtechniken nicht bewerten können. Wir können aber auf jeden Fall sagen, dass oder was ich toll finde, ist, dass ihr wirklich eindrucksvolle Filme macht und es da nicht einfach nur darum geht, irgendwie wild rumzuballern, was man ja erwarten könnte als unerfahrener Mensch in dem Metier. Ihr macht das wirklich toll und ich bin begeistert, was noch alles so kommt in der nahen Zukunft von jedem von euch.
Ja, vielen Dank schon mal.
Gerne, gerne, gerne. Jetzt haben wir natürlich heute so ein, ich nenne es mal ein krosses Thema, wo sich die Geister dran scheiden. Dementsprechend hadere ich so ein bisschen mit dem Zugang zu dem Thema. Und deswegen dachte ich, ich suche einfach mal ein Zitat raus, worüber wir dann vielleicht im Nachgang sprechen können. Aber das Zitat werde ich jetzt nicht vorlesen. Das lasse ich den lieben Tobias mal machen, wenn er seinen Rotwein zur Seite gestellt hat.
Okay, ich zitiere einfach mal, ja. Man liebt oder man hasst sie. Für die einen ist sie unbändige Leidenschaft, für die anderen ein grausames Ritual. Sicher ist, die Jagd weckt große Gefühle und sie lebt von vorsätzlicher Tötung.
Ja. So, und daraus resultieren natürlich zwei weitere Fragen.
Ich habe auch schon mal eine Frage. Und zwar, aus welchem beschissenen Zeitungsartikel das denn rausgeschnitten ist?
Ich kann es dir nicht sagen. Also ich gebe die Quelle nicht an, um einen kleinen Ärger zu bekommen. Ich habe es auch nicht selber geschrieben. Es kommt aus der Schweizer Richtung. Die Schweizer haben ja sowieso eine sehr schöne Art zu sprechen und Sachen runterzuschreiben. Und ich dachte, darüber kann man schon mal sprechen. Das gibt schon mal so einen kleinen Zugang zum Thema. Und deswegen die Jagd weckt große Gefühle. Was weckt die Jagd bei dir?
Also ich will auch schon sagen, dass das große Gefühl bei mir weckt, ist schon ein lebensbestimmender Inhalt, würde ich mal sagen. Und wenn ich da jetzt keine Gefühle bei hätte, dann wäre das wahrscheinlich ziemlich langweilig und würde es gar nicht tun. Also das kann man, denke ich, ganz plump so sagen.
Und Was hast du so für Gefühle, wenn du auf Jagd gehst? Das ist pure Freude. Es ist manchmal auch vielleicht ein mulmiges Gefühl. Ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Jagd auch oftmals, ich will jetzt nicht sagen von Depressionen, aber von negativen Gefühlen. Also, weil ich stelle mir das nicht so leicht vor. Ihr werdet ja nicht irgendwie alle 15 Minuten euer Ziel treffen und es finden. So, das hat ja viel mit Planung zu tun. Und da ist man doch sicherlich auch mal öfters frustriert.
Ja, du sagst schon, Planung. Also die Jagd beginnt ja eigentlich in deinem Kopf. Zum Beispiel, die Jagdzeit steht jetzt in den meisten Bundesländern bevor. Ab dem 1.5. dürfen die meisten Rehwild jagen, Rehböcke. Und dann fängst du ja schon im Kopf so ein bisschen an zu planen. Du überlegst dann so, wo gehe ich denn am 1. Mai hin? Wo könnte ich dann hier Erfolg haben? Oder wo steht denn hier dieser und der Bock? Hast du sozusagen schon eine gewisse Erwartungshaltung in dir? Und dann gehst du raus und bist dann dadurch auch angespannt. Bist also quasi richtig in diesem Film gefangen, sag ich mal, was du dir vorher da ausgemalt hast im Kopf. Und das kann man ganz verschieden nennen. Also das kann für einige in Enttäuschung enden, weil sie irgendwie im schlimmsten Fall vorbeigeschossen haben, sag ich mal, oder weil sie einfach nichts gesehen haben. Oder es kann eben auch in purer Freude enden. Es kann verschiedenste Emotionen heraufbeschwören in dir. Und ich denke, das ist auch so das, was die Jagd ausmacht, dass du nie weißt, was eigentlich passiert. Und Jagd ist nie gleich. Es gibt immer unterschiedliche Situationen, in die du irgendwie reinrutscht im Wald, und das macht es auch so spannend. Und ich denke, wenn es jetzt auch immer nur schlecht wäre, wenn du immer nur schlechte Emotionen verspüren würdest, dann hättest du auch keinen Spaß an der Jagd. Und von daher ist es, denke ich, die Bandbreite einfach, die es ausmacht.
Wenn man jetzt so 2 Minuten mal googelt, wenn man mal ein paar Stichworte bei Google eingibt, Thema Jagd und so, da liest man mal mehr. Ich will nicht sagen Hasskommentare, immer, man liest halt so Kommentare und irgendwie Beiträge von wegen Männer, Frauen laufen in den Wald, ballern rum, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, Tötung, hast du nicht gesehen?
Oder hinter dem Baum.
Genau, hinter dem Baum. Da gibt es aber einige Regeln in Deutschland. Also ihr ballert nicht einfach rum, hier gibt es ja einige Regeln. Vielleicht kannst du einmal ganz grob zusammenfassen, das ist wahrscheinlich schwer in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen, aber was es für Regeln gibt, worum es eigentlich geht.
Warum darf ich nicht einfach in den Wald gehen?
Genau, warum darf ich nicht einfach reingehen und einmal losballern? So mal.
Ja, wir sind ja im bürokratischen Deutschland und hier ist natürlich alles geregelt, bis ins letzte Detail. Und genauso auch die Jagd. Es fängt an mit dem Bundesjagdgesetz, das dann so ein Rahmengesetz Und dann hat jedes Land sein eigenes Landesjagdgesetz und da ist wirklich alles von A bis Z geregelt, welche Wildarten eigentlich quasi im Katalog der bejagbaren Wildarten sind. Also Reh, Sau und so weiter, verschiedene Vögel. Wann man jagen darf, wo man jagen darf, wer jagen darf, wer nicht jagen darf, zum Beispiel als Alkoholsüchtiger, ihr beiden, die da saufen seid, ihr dürft nicht jagen.
Du hast auch dein Bier aufgemacht, oder nicht?
Also es ist fürchterlich komplex und ich denke, man kann sich da auch schnell irgendwo, sag ich mal, im Paragraphendschungel verirren und gibt auch genug Anwälte, die sich auf Jagdrecht spezialisiert haben. Von daher, und es hört ja beim Jagdrecht eigentlich gar nicht auf. Es gibt ja noch das die Lebensmittelverordnung und so weiter, die du kennen musst. Da fließen noch ganz viele andere Gesetze rein, bürgerliches Gesetzbuch und so weiter und so fort. Weil du auch noch Waffen hast, ist es am Ende noch das Waffengesetz. Du musst so viele Gesetze kennen und beachten und es ist fürchterlich komplex und kompliziert. Aber das lernt man dann alles im Jagdschein. Und wenn man dann doch mal Probleme hat, muss man halt einen Anwalt konsultieren. Aber
Worst case.
So, da nahm er das Bier und trank einen Schluck. Okay, lassen wir so stehen. Jetzt habe ich gehört, du hast schon im kleinsten Alter warst du mit auf der Jagd. Das heißt, um nochmal auf die Gefühle zurückzukommen, du bist damit aufgewachsen. Das heißt, es ist natürlich dann auch irgendwo etwas ein Stück weit was Normales für dich, was immer da gewesen ist, so wie für Tobias. Weiß ich nicht, der Fußball vielleicht. so gut kenne ich ihn auch nicht. wie war das für dich? Du hast eben gesagt, warst du in der 5. Klasse oder mit 5 Jahren?
5, 6 Jahren hast du gesagt.
Ich glaube, es waren irgendwie 5 oder 6 Jahre. Ich glaube, entweder war ich dann noch im Kindergarten am Ende, ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß noch, ich habe einen älteren Bruder. Der ist 1,5 Jahre älter als ich und der durfte schon vorher mit auf Jagd. Und da war ich natürlich tierisch neidisch, weil er mit meinem Vater mal mit ist und dann durfte ich mir nur anhören, was sie erlebt haben und selber gar nicht mit. Und das erste Mal, wie ich dann aber mitgegangen bin, das war echt auch richtig spannend. Ich habe mit meinem Vater in so einer riesengroßen Kahlschlagfläche gesessen und er hat auch gleich 2 Rehe geschossen und ja, also direkt quasi ins Wasser geworfen, sozusagen ins kalte Wasser. Aber dann, wenn man damit aufwächst, ist es ganz normal irgendwann. Also keine Berührungsängste.
Was haben deine Mitschüler dazu gesagt? Weil ich hatte nie die Erfahrung. Haben die gesagt, haben die Mädchen angefangen zu weinen? Also ich weiß, dass Mädels bei mir in der Grundschule für weitaus weniger angefangen haben zu heulen. Manche waren natürlich auch standhaft, ne? #MeToo. Dementsprechend, ja, wie haben deine Mitschüler darauf reagiert?
Also ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, die waren alle relativ gefasst, aber ich glaube, die Lehrer, die fanden das überhaupt nicht gut irgendwie, die waren davon ein bisschen schockiert. Kann sein, dass am nächsten Elternabend irgendwie meine Eltern darauf angesprochen wurden, ich weiß es nicht genau, aber ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, das sowas zu erzählen. Kann ich mich nicht daran erinnern.
Hat sich das noch, oder gab es irgendwann in deiner Schulzeit danach, wo Leute das wussten wie gesagt haben, nee, das finde ich total scheiße, was du machst und wo es auch irgendwelche Anfeindungen gab in der Schule? Ich meine, es gibt ja, man kennt es immer, es gab immer die coolen Kids, dann gab es die nicht so coolen Kids, dann gab es die linken Kids, die meistens etwas gegen die Leute mit, wie ich immer eingangs sagte, mit einer Lederhose hatten und dann schaukelt sich das so hoch und dann fliegen immer die Farbbomben. So, und deswegen gab es so Situationen, viel banaler vielleicht, wo du angefeindet wurdest wegen dem Thema Jagen?
Nee, also ich habe auch den Jagdschein dann erst nach der Schulzeit gemacht mit 18 und ich war aber immer so der Waldjunge, den Ruf halt schon weg. Aber ansonsten gab es da keine negativen Assoziationen.
Cool. Ja, schön.
Wie ist das heutzutage? Also jetzt hast du den Jagdschein, hast du gesagt, mit 18 gemacht, ja. Nach der Schulzeit. Wie ist das heute so mit Anfeindungen, Drohungen im Netz? Ist es ja hauptsächlich, weil du viel online stellst. Wie ist es heutzutage? Ja. Bekommst du da irgendwie Anfeindungen oder ähnliches?
Also es ist relativ wenig. Ich würde auch mal sagen, dass es daran liegt, dass ich einfach oder an der Art meiner Filme liegt. Meine Kollegen kriegen, glaube ich, da ein bisschen mehr Anfeindungen oder Shitstorms teilweise. Wobei ich jetzt nicht damit sagen möchte, dass ich irgendwie weichgespülte Filme mache, aber irgendwie versuche ich das doch immer extrem ästhetisch darzustellen, wie ein Tier stirbt oder wie es dann am Ende ja erlegt, tot in der Wiese liegt zum Beispiel. Und im realen Leben habe ich eigentlich auch nie Anfeindungen gekriegt. Also ich habe dann danach studiert, hatte eine Mitbewohnerin im letzten Abschnitt, die Vegetarierin selbst ist und jede Menge vegan und vegetarisch lebende Freundinnen auch hatte. Und das hat denen, glaube ich, mal erzählt, was ich so mache mit Jagdfilmen und so. Und dann war ich mal bei ihr zu Hause auf so einem Gartenfest im Sommer und da hieß es, ach, du bist doch der mit diesem Jagdfilm. Ich dachte nur, ach du Scheiße, was hat die erzählt? aber es ist Gott sei Dank, die waren alle richtig interessiert und die fanden das richtig gut. Keine von denen war irgendwie mit einer Abneigung dann vor mir, sondern die waren sehr interessiert, haben mich ausgefragt und richtig begeistert, fast schon. Auch wenn die jetzt, sage ich mal, trotzdem nicht Fleisch essen würden und sagen, und ja, ich esse doch wieder Fleisch, aber das war eigentlich dann schon so ein Schlüsselerlebnis, würde ich mal sagen, für mich.
Schön, cool. Ja, das ist schön zu hören. Ich bin ja hier, wie du weißt, neu in der Runde. Jetzt meine zweite Folge, weil ich muss ja die liebe Kollegin ablösen, weil die Vegetarierin war und ist und wir dann festgestellt haben, Mensch, vielleicht liegt ihr das doch nicht so. Deswegen
bin ich hier. Deswegen,
ja, das glaube ich.
Vielleicht kommst du nochmal rein zur Spezialfolge.
Genau, zu Wild Cooking vielleicht nächste Woche. Dann können die beiden sich mal über ein paar Rezepte unterhalten. Genau, das heißt, du gehst eigentlich relativ vogelfrei durchs Netz. Vielleicht liegt das auch daran, dass du dich so spät gezeigt hast, dass du das am Anfang alles undercover gemacht hast, dass du auch vielleicht hier und da weniger Anfeindungen bekommst. Ja. Jetzt mal eine Frage. Ich weiß, du bist glücklich vergeben und...
Woher weißt du das denn?
Dass du gesagt hast. Du hast gesagt, vergeben. Ob glücklich, habe ich jetzt mal gemutmaßt.
Hab ich so ist mir auch schon zu Kopf gestiegen, glaube ich.
Wenn du sagst, die wollen zusammenziehen, dann kann das so glücklich sein.
Genau. Oder eine gute Zweckgemeinschaft. Jetzt ist die Frage, du bist ja auch ein paar Jahre schon auf dem Buckel. Wollte dich meine Frau nicht daten, weil du Jäger bist?
Kann ich mich eigentlich nicht schon erinnern, ne?
Hast du alle bekommen, sagst du.
Sehr gut.
Also ich hatte auch wenig Blind Dates, muss ich sagen, so wo ich die Person gegenüber so gar nicht kannte. Und meistens waren es irgendwelche Bekannten aus dem Umfeld und die wussten das dann meistens schon oder man war dann doch irgendwie bekannt als dieser Jagdfilmer da. Also von daher, nee, ich denke mal, wenn, dann wäre es wahrscheinlich erst gar nicht zum Date gekommen.
Sehr schön. Ja, glücklich. Warum, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, meinst du, halten sich diese Vorurteile so hartnäckig, dass es beim Jagen, um das Eingangszitat nochmal zu nehmen, reine vorsätzliche Tötung geht? Warum bleiben die Leute darauf so hängen? Liegt das vielleicht nur daran, dass sie sich nicht ausreichend damit auseinandersetzen, die Scheuklappen zumachen? Was meinst du, sind da die Gründe für?
Ja, ist halt schon was ziemlich Krasses, das muss man einfach so sagen. Und wenn man uns auf das Wesentliche reduziert, dann töten wir am Ende des Tages ein Tier. Und das ist halt schon irgendwo ein... ich sag mal, heftiger Vorgang und klar, sowas emotionalisiert. Und wenn jetzt da eine Spaziergängerin komme und ich ziehe da so ein kleines 10 Kilogramm schweres Reh aus dem Wald, dann ist sie natürlich im ersten Moment auch erstmal berührt, weil vielleicht hat sie das Reh beim Spazierengehen auch immer mal auf einer Wiese gesehen und fand das wahnsinnig idyllisch und schön und versteht dann im ersten Moment nicht, warum das jetzt hier plötzlich von jemandem einfach so in Anführungszeichen ermordet wurde, wie man dann sagen könnte, aber ich denke, das kommt eher aus diesen Teilen her.
Das kann ich verstehen. So aus den letzten Gesprächen und den Podcasts, die ich mir von Tobias und Miriam mit deinen Kollegen anhören durfte, sind so oft so Wörter gefallen wie das Stück oder entnommen. Was anscheinend ja so ein bisschen übliche Jagdsprache ist, was aber so ein bisschen, mir fehlt jetzt die Fachbegrifflichkeit, aber es depersonalisiert so ein bisschen das Lebewesen. Es reduziert es so ein bisschen auf, ja, wie hier meine Bierpulle, sage ich mal, reduziert es ein Lebewesen so ein Stück weit runter. Was ich so ein bisschen irritierend fand, und ich kann mir vorstellen, dass das bei den Leuten vielleicht auch hier und da ein bisschen komisch ankommt. Warum macht man das? Ist das auch ein Stück weit Selbstschutz?
Ja, also finde ich interessant, dass du es sagst. Ich habe lustigerweise die Diskussion mit meiner Freundin auch geführt vor kurzem. Und zwar, warum man jetzt ein Reh Stück nennt oder da steht ein Stück, zwei Stücke. Und ich denke tatsächlich, dass das einfach aus der Grammatik herrührt, weil ja, du kannst Wild nicht zählen, also das Wort Wild, ne? Du kannst nicht sagen, ein Wild, zwei Wild, drei Wild. Und die Tiere heißen ja Rehwild, Schwarzwild, Rotwild, Elchwild und so weiter und so fort. Und du kannst ja nicht sagen, da steht ein Rehwild auf der Wiese oder da stehen drei Rehwild auf der Wiese. Das ist ja irgendwie, du musst es ja irgendwie zählbar machen. Und da ist ein Stück eigentlich ein naheliegendes Wort. Da stehen zwei Stücke, denke ich. Und also ist zumindest für mich jetzt eine plausible Erklärung. Ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Aber war so die Quintessenz unserer Diskussion. Und ich glaube aber auch schon, dass die Jägersprache dennoch manchmal auch das so ein bisschen, wie ihr schon sagt, ja, so ein bisschen depersonalisiert oder entpersonalisiert, so ein bisschen verharmlos vielleicht auch. Man sagt ja, man erlegt ein Stück und man sagt nicht, man tötet es oder man erschießt es, sondern es klingt so ein bisschen, sag ich mal, ja, sanfter oder harmlos, aber unterm Strich ist es ja ein erstmal ein brutaler Vorgang. Wenn ich jetzt ein Tier erschieße, da wirken unheimliche Kräfte, die von der Kugel entfacht werden. Es ist einfach pure Gewalt in dem Moment eigentlich, aber wir haben da Begrifflichkeiten gefunden, die das Ganze eigentlich so recht harmlos umschreiben, würde ich mal sagen.
Du hattest eben schon das Thema, das Wort Mord oder Morden in den Mund genommen. Ist für dich denn so ein Schuss auf ein Tier ein Mord? Also mordest du regelmäßig, kann man das so sagen? Oder was ist das für dich? Wie würdest du es definieren?
Nee, absolut nicht. Also das Wort Mord ist ja auch ganz klar definiert als der Tötungsvorgang aus, weiß nicht, Arglist und den Motiven an einem Menschen, Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Tier ermordet, dann würde ich dieses Tier auf dieselben Ebene wie den Menschen stellen. Würde ihm dieselben Rechte auch zusprechen, was ja auch viele Tierrechtler machen wollen, wie zum Beispiel Peter oder ich weiß nicht, Animal Ration, sonst was. Und ja, ich denke, das funktioniert auch einfach nicht, weil dann dürfte ich zum Beispiel auch keine Zecke zerquetschen, die mich gerade in den Arm gebissen hat, und dann wäre ich ja plötzlich auch ein Mörder und müsste dafür lebenslänglich bestraft werden oder sonst was. Und von daher aus dieser Sicht ganz klar nein. Also Jäger sind keine Mörder, wir sind höchstens Leute, die Tiere töten. Das kann man vielleicht auch noch so ganz unverschönt, unverblümt sagen.
Um nochmal das so ein bisschen zu rekapitulieren, man muss klar trennen zwischen Mord und Töten, weil Mord sich zu den Menschen einkategorisiert und Töten eigentlich nur den Vorgang beschreibt.
Ja, Mord ist ganz klar im Gesetz definiert als der Tötungsvorgang eines Menschen. Und ja, da kann ich kein Mörder sein, wenn ich ein Tier töte, egal wie, ob ich das jetzt als Jäger mache oder als jemand, der Tiere quält und aus Spaß irgendwelche Tiere irgendwo. Also ich hoffe, ihr seid nicht solche Leute.
Das weiß ich noch nicht so richtig. Das hängt so ein bisschen ab von unserem Gespräch, weil wir sind ja quasi in Anführungsstrichen ungebildet in dem Bereich und holen uns natürlich jetzt eine Sichtweise von dir. Vielleicht danach nochmal bei Miriam. Dementsprechend hast du so ein bisschen eben gesagt, so, du möchtest ja ein Tier nicht auf eine Ebene mit einem Menschen stellen. Hast dann den Vergleich gemacht zwischen dem klassischen Tier, was gejagt wird, ich sage Rehbock, und dann den Vergleich zu einer Zecke gemacht. Jetzt würde ich natürlich sagen, naja, dieser Vergleich hinkt ja so ein bisschen. Das eine ist ein Insekt und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das andere ist ein Säugetier.
Ja, ich würde aber auch nie auf die Idee kommen, zum Beispiel jetzt einen Hund irgendwie zu schlagen oder zu töten, wie auch immer. Ich bin generell niemand, der jetzt aus unnötigen Gründen meiner Meinung nach Tiere tötet, wobei jetzt bei einer Zecke würde ich dann schon abstufen, das ist einfach ein gefühlsige Lebewesen. Ich weiß nicht, welchen Sinn die in dem Biosystem erfüllen.
Ja, stimmt
ja.
Schon.
Ja, 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 ja.
Es ist ein sehr, sehr schwieriges, tiefes Thema. Also ich glaube, gerade so Thema auch Vegetarier, Veganer, was du vorhin schon angesprochen hattest, würdest du dich gerne mal mit ihnen unterhalten oder zumindest mit Miriam, die ja Vegetarierin ist. Wie stehst du dazu? Also wie stehst du zu Vegetariern, Veganern? Kannst du dich in sie hineinversetzen? Verstehst du, warum sie Vegetarier, Veganer sind?
Ich kann absolut verstehen. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte kein Lebensmittel zu mir nehmen, wo irgendwo am Ende des Tages ein Tier für leiden musste. Und ich denke, jeder heute hat die Freiheit, das auch selbst für sich entscheiden zu können. Das ist doch was Gutes. Und ich finde es auch dann lächerlich, wenn irgendwie Leute hingehen und sich über Veganer lustig machen und sagen, ja, hier, du bist ist ein indisches Wort für schlechter Jäger oder sowas, keine Ahnung. Finde ich lächerlich, weil genauso machen sich die meisten Vegetarier, die ich kenne, auch nicht drüber lustig, dass ich Fleisch esse. Und daher, ich denke, man sollte sich einfach respektieren, jeden seinen Lebensstil leben lassen und ja, ich denke, das ist das Wichtigste.
Das ist eine ganz, ganz, ganz schöne Einstellung. Also das finde ich toll, das aus den Reihen der Jäger zu hören, weil das hätte ich persönlich so nicht erwartet. Ich hätte gesagt, Mensch, jetzt kommt so ein Spruch à la, ja, wenn du nicht mal den tollen Rehschinken probierst, dann bist du selber doof. Das kennt man ja auch. Ich bin selber ein Genussmensch. Bin aktuell, ehrlich gesagt, nach einer Fernsehsendung so ein bisschen ja, geinfluenzt worden oder geprägt worden. Aber da geht es eher um das Thema Massentierhaltung. Und ich habe mal einen Kochkurs gemacht bei dem jüngsten Sternekoch Deutschland, nee, den jüngsten Kochmeister, der auch gleichzeitig Jäger ist, und habe bei ihm auch einen Jagd- oder einen Wildkochkurs gemacht. Und auch der hat unheimlich begeistert davon erzählt und hat eigentlich gesagt, es gibt nichts in Anführungsstrichen gesünderes an Fleisch, was man essen könnte, weil sich das nur von Eicheln ernährt. Ich glaube, wir hatten Hirsch, Eicheln und anderen Sachen aus dem Wald und eigentlich komplett ja biologisch aufwächst. Dementsprechend muss man da natürlich auch unterscheiden. Aber trotzdem finde ich so Massentierhaltung nicht so toll. Deswegen sage ich lieber mal auf ein schönes Stück Wild gehen, was eine tolle Qualität hat, wo ich weiß, dass sich Menschen Gedanken gemacht haben und die Dinger nicht in großen Massen auf engstem Raum gehalten werden.
Also ich war auch letztes Jahr tatsächlich mit einer Vegetarierin auf Jagd und die hatte irgendwie jahrelang kein Fleisch gegessen und dann war die auf so einem Jagd-Event mit und hat dann da tatsächlich auch das erste Mal seit vielen, vielen Jahren Fleisch gegessen, Wildschweinfleisch, weil sie gesagt hat, ja, das ist hier von den Jägern, die haben das selbst gewissenhaft alles erlegt, getötet, wie man dann sagen möchte, und zubereitet, und das findet sie ist ehrlich, und damit, denke ich, ist sie auf einem Standpunkt, den die meisten Jäger eigentlich auch wollen, weil uns liegt ja eigentlich auch Tierwohl am Herzen und wir wollen das Wildfleisch, was wir halt erzeugen, als nachhaltiges Lebensmittel verkaufen. Denn das Reh hat halt frei gelebt, zum Beispiel, oder das Wildschwein, hat nie irgendwelchen Transportstress gehabt, ist im Idealfall ohne zu hören quasi umgefallen durch den Schuss und hat also auch nie wirklich Qualen erlitten. Und letztlich wollen das ja Vegetarier oder Veganer auch, die wollen eigentlich sich tierleidfrei ernähren. Und von daher, denke ich, sind wir Jäger gar nicht so weit vom Vegetarier entfernt.
Ja, stimmt eigentlich.
Schöne Sichtweise, interessante Sichtweise, um das mal so mitbekommen zu haben.
Eigentlich fast so die Brücke vom klassischen Fleischesser zum Vegetarier. Also seid ihr eigentlich quasi die Brücke dazwischen.
Ja, so, auf jeden
ein
Fall.
Stück weit.
Also, ich würde auch behaupten, dass ich mich, ja, vielleicht nicht so streng, aber ich ernähre mich abgesehen vom Wildfleisch auch relativ vegetarisch. Also ich habe auch Ausnahmetage, wo ich irgendwie in meinem Restaurant bin oder auch mal hier Fleisch esse, aber durch die Jagd hat sich eigentlich in mir persönlich so ein Bewusstsein geschärft, erst so richtig quasi dieses Lebensmittel wertzuschätzen, was es eigentlich bedeutet, wenn dafür ein Tier sterben muss. Und jeder, der Fleisch isst, ist sozusagen dann, ja, wenn man euer Eingangszitat da nochmal hernimmt, wäre eigentlich jeder ein Mörder, der Fleisch isst. Man würde es einfach nur quasi jemand anderen machen lassen. Man wäre quasi Auftragsmörder. Und das ist ja vollkommener Quatsch. Aber dennoch denke ich, dass wir Jäger oder wir Vegetarier oder wir Veganer da generell eine Gesellschaftsgruppe sind, die sich sehr viel Gedanken macht um Tierwohl, um Ernährung, und da versucht, einen Weg zu finden, ja, so sich ein bisschen ehrlicher, sag ich mal, zu ernähren oder ehrlicher zu leben einfach.
Absolut, absolut, absolut. Ja, also ich bin ganz beeindruckt von deiner Sichtweise. Die ist super, super open-minded, eigentlich so in alle Richtungen. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz ja interessanter Standpunkt, den vielleicht auch viele jetzt mal auch zum ersten Mal aus der Jagdbranche hören, der auf jeden Fall auch interessant ist für den einen oder anderen Vegetarier. Weil natürlich habe ich auch eine Vergangenheit und ich hatte mal eine nette Bekanntschaft. Das war immer ganz witzig. Wenn ich mein Schnitzel gebraten habe, hat sie immer gesagt, ich soll die Pfanne nicht abwaschen, weil sie möchte ganz gerne ihr Gemüse danach noch in dem Bratenfett anschwitzen lassen, damit sie den Geschmack.
Ja, aber es schmeckt auch geil.
Wenn sie den Geschmack hat, aber wenigstens Fleisch nicht töten musste. Also das Tier quasi nicht aufgegessen hat. Das ist mal so als kleine Seitenanekdote von meiner Person, damit man mich mal ein bisschen besser kennenlernt.
Ja, das ist es ja. Unterm Strich ist Fleisch einfach nur ein extrem leckeres Lebensmittel. Und wenn man dann auch noch das so ein bisschen selbst produzieren konnte, also ich glaube, das ist auch ähnlich. Angenommen, ich habe jetzt so einen Gemüsegarten und baue mir da Tomaten an, Gurken und sowas. Ich glaube, das ist mega geil, ehrlich gesagt. Wenn ich dann ernte und esse so ein schönes getoastetes Brot mit frischen Tomaten, ist, glaube ich, ultra geil, würde man richtig abfeiern. Und das ist ähnlich bei der Jagd. Wenn ich am Ende des Tages hier im Garten bin und grill mir ein richtig schönes Rehsteak aus dem Rücken, und das habe ich selbst erlegt, habe ich selbst voll beobachtet, ich weiß, dem Tier geht's gut, ich habe das selbst ausgenommen, wie wir sagen, aufgebrochen, habe das selbst küchenfertig zerkleinert und am Ende selbst gekocht. Das ist einfach richtig geil. Das ist so urig und es ist einfach so urmenschlich. Das ist einfach nur geil. Also
genau, du hast jetzt eigentlich meine Frage schon beantwortet, die ich als nächstes gestellt hätte, weil ich natürlich auch immer die Frage mir stelle, beziehungsweise selber der Meinung auch bin, dass man eigentlich, ich sag jetzt nicht, dass man zwangsläufig ein Tier getötet haben muss, aber dass ich glaube, dass es gut wäre für jeden Menschen, mal ein Tier, wie der Jäger sagen würde, wie ich erfahren habe, zu zerbrechen oder aufzubrechen, so aufzubrechen, ja. Oder wie ich glaube, die meisten Leute verstehen, zu zerlegen. Weil wenn man das einmal getan hat und wirklich alle Teile auch verwertet von so einem Tier und nicht wie das ja so häufig ist, die Hälfte dann bei der Schlachterei einfach in der Tonne landet, weil das Fleisch vielleicht nicht so gefragt ist oder die Teile des nicht gefragt ist. Ich kenne ein, zwei Jäger auch und ich weiß, wenn die das zerlegen, dann kommt der Rest, wird entweder verschenkt, vergeben an Freunde, Bekannte oder er kommt in die Tiefkühltruhe. Es wird eigentlich nichts, es gibt die Wild-Tiefkühltruhe immer bei allen, habe ich so das Gefühl. Es wird nichts verschwendet, es bleibt alles da und es wird alles verwertet. Und das hatte Marius auch gesagt zu den Tieren, die jetzt beispielsweise mal in Afrika oder in Pakistan, es wird alles verwendet, es bleibt nichts übrig. Und das finde ich eigentlich, ist eine schöne Sache und das sollte eigentlich jeder Mensch mal gemacht haben, weil ich glaube, dann würden viele Leute anders denken über das ja systematische Töten, über diese Massentierhaltung und ein anderes Bewusstsein fürs Fleisch bekommen.
Wobei ich glaube tatsächlich, dass die Massentierhaltung im Verwenden noch besser ist. Also ich habe immer so einen Artikel gelesen, die Bahn bremst auf Schwein. Also weiß ich nicht, da wird ja jedes Fett oder sonst was noch irgendwie in irgendein anderes Produkt umgewandelt. Das können wir Jäger, glaube ich, gar nicht mal so krass tun wie die. Aber dein Punkt ist natürlich absolut richtig. Eigentlich findet irgendwie alles Verwendung. Und sei es nur, dass das Ohr vom Reh, der Jäger will jetzt Lauscher sagen, getrocknet wird und als Hundeleckerli zum Beispiel.
Ja, auch, stimmt. So. Ja, stimmt. Ja. Um nochmal so ein bisschen zurückzukommen auf das Thema, Mord. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen eingelesen, wir sind zwar noch Laien auf dem Gebiet, aber wir haben, ich sag mal, im Netz gesehen, es gibt so ein paar Studien, die sagen, wenn man ein Tier tötet, ist die Hemmschwelle zum Mord von Menschen etwas leichter. Was sagst du dazu?
Harte Fragen. Der Hand on Demand Podcast, er macht Jagd auf euch, meine Lieben. Das mal an der Stelle.
Macht keinen Halt.
Ja, du, ich habe ein paar Leichen im Keller. Nein. Keine Ahnung, also mich interessiert mal diese Studie. Das ist schon, ich weiß nicht, ziemlich gewagte Aussage, würde ich sagen. kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass man da schon noch unterscheiden kann und dass da auch so ein innerer Arterhaltungstrieb ist, dass man generell einfach Menschen nicht umbringen möchte. Aber es gibt natürlich Leute, die andere Menschen umbringen, aber ob die jetzt zwangsläufig vorher Jäger waren oder nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, die hatten einfach generell eine Waffe.
Wie ist denn das, wie war denn so dein erster Schuss auf ein Tier? Warst du nervös? Hattest du vielleicht sogar Angst vor dir selber? Dass du sagst, wow, ich erschrecke mich gerade ein bisschen vor mir selber, wo du dann die Waffe in der Hand hattest und kurz vorm Abdrücken warst?
Oder auch also nee. Entweder Regrets, also dass du im Nachhinein sagst, oh Mensch, war das das Richtige? Oder dass du ja vorher nervös warst? Also erzähl mal von der Erfahrung.
Also ich war jetzt, ich habe jetzt keine Angst oder so, oder Angst vor mir selbst, aber ich hatte auf jeden Fall die Hosen voll. Und man hat am Anfang, würde ich sagen, bei den ersten Malen und vor allem am ersten Mal hat man einfach schon eine tierische Angst, irgendwas zu verkacken. Das kann man, glaube ich, einfach so deutlich sagen. Weil man merkt dann sehr schnell,
Warum hat man Angst?
Ja, weil man merkt halt, dass es nicht so ist wie in der Jagdausbildung, wo du auf eine Scheibe schießt, wo der Rehbock drauf abgebildet ist, drauf gemalt ist. Sondern du merkst plötzlich, in dem Moment, wo du mit dem Zielfernrohr und dem Fadenkreuz auf das Tier gehst, das ist jetzt ja todernst im wahrsten Sinne des Wortes und du bist jetzt im Begriff, ein Tier gleich zu töten und du hast echt Angst, dass du jetzt irgendwie verkackst, dass du das Tier halt irgendwie nur krank schießen würdest und dass es halt wegen dir leidet. Und das ist schon ein ziemlicher Überwindungsmoment, finde ich. Und das ist auch mit sehr viel Adrenalin verbunden. Und wenn das dann aber gut geht, ist das auch eine unheimliche Erleichterung und dann auch ein gutes Gefühl, dass du das halt richtig gemacht hast und dass du eben dann nicht versagt hast, sage ich mal. Ich habe witzigerweise mit einer Vegetarierin auch darüber geredet, über dieses Thema letztens, und die hat das auch so ein bisschen erklärt, dass man, ja, wenn man auf der Jagd ist, benutzt man nur die eine Gehirnhälfte, man kann wohl nicht beide gleichzeitig benutzen und du bist quasi in dieser selben Gehirnhälfte drin, die für, weiß nicht, Stress und Flucht und sowas, so Urüberlebensinstinkte, diese Gehirnhälfte, damit arbeitest du dann und da hast du eigentlich auch keine Zeit dann für Gefühle, wenn du diese Gehirnhälfte benutzt. Sprich, du hast dann kein Mitleid oder keine Angst. Du bist dann eigentlich eher emotionslos, aber tierisch aufgeregt, hast Adrenalin, damit eben alles auch richtig funktioniert. Und das sind dann eigentlich eher so die Überlebensinstinkte, die in dem Moment angeschaltet sind im menschlichen Körper.
Tierisch aufgeregt ist auch eine gute Beschreibung.
Tierisch aufgeregt. Ich muss sagen, ich glaube, ich brauche dir diese Frage gar nicht stellen, weil ich glaube, dass du dafür dazu viel schon mit auf dem Weg genommen hast als junger Mensch, weil du das von Familie aus kennst und weil ich habe mir immer aufgeschrieben oder beziehungsweise mir Gedanken gemacht natürlich, wie würde ich mich fühlen? Marius hat schon gesagt in der Folge davor, Mensch, Jungs, ihr müsst mal mitkommen und dann schnacken wir mal alle vor Ort und das finde ich natürlich total toll und dann habe ich so im zweiten Moment gedacht, vielleicht wird mir dann doch mulmig in der Magengegend und nachher sitze ich dann da auf dem Hochsitz und dann übel ich da hinten aus dem Fenster raus, weil ich dann doch sage, oh Mensch, oder selber mal schieße und ein Tier lege. Was würdest du sagen, wie kann man damit gut umgehen? Für dich ist das normal? Gibt es da irgendwie auch was vielleicht in der Ausbildung, was man so mit auf den Weg bekommt? Weil es ist natürlich, man beendet ein Leben, egal ob Mensch, Tier. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass eine Zecke was anderes ist als so ein großer Hirsch. Was hast du da für einen Tipp? Den Tipp zum Töten.
Also ich glaube, dass dann dabei sein, glaube ich, das ist gar nicht so schwer. Das kann eigentlich jeder und ich glaube, das ist auch keine große Überforderung für einen. Tatsächlich, wenn du selbst jetzt am Drücker sitzt sozusagen, dann ist das nur was ganz was anderes. Aber ich glaube, man kann das entweder, man kann das nicht und ich kann Leute verstehen, wenn die sagen, das ist nichts für mich, ich möchte das nicht machen, ich möchte nie ein Tier töten. Kann ich verstehen, auch respektieren. Aber selbst mitzukommen, kann ich euch nur anraten. Das macht eigentlich immer Spaß, dabei zu sein, das mal zu erleben und das so ein bisschen auch dann quasi selbst so zu erkunden, nur für sich zu erforschen, sage ich mal.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir beide sind jetzt sowohl nach der letzten Folge als auch nach dieser
sind uns einig,
dass wir das auf jeden Fall mal machen wollen. Natürlich auch wegen der guten Gesellschaft und des guten Bieres, wie ich gehört habe.
Aber nur danach, unbedingt.
Ja.
Ich trinke übrigens gerade hier einen Maibock. Ich weiß nicht, ob das schon Werbung ist, aber das Bier heißt Maibock und passt ganz gut jetzt zur
anstehenden Bockjagd. Wir haben uns vor ein paar Tagen tatsächlich überlegt.
Genau. Was ist so das Favorite Bier auf der Jagd? Und ich dachte, Mensch, so das Tannenzäpfle, das passt ja auch ganz gut. So, aber der Maibock oder das Maibock passt natürlich auch wunderbar. Ist das so das Favorite Bier oder gibt es da regionale Unterschiede? Ich glaube.
Das macht jeder, wer will. Ja. Ich trinke gern Helles, aber das gibt es ja im freien Westen nicht so oft wie im Süden. Aber einfach ein gutes Pilz, würde ich sagen. Ne?
Ja, du, ein gutes Pilz hat noch niemand geschadet. bringt mich auch so zum nächsten Punkt. Hast du einen Witz auf Lager, den man sich so auf jeder Jagd erzählt oder so ein Anekdötchen?
Witz? Nee. Ich glaube, einen Jagdwitz habe ich tatsächlich nicht. Jagd ist immer so todernst und alle sind ganz, ganz traurig und
fein. Gibt es nichts, was haben sich abends auch erzählt?
Gibt es nichts, ich glaube, da erzählt man sich einiges.
Das fällt mir ein. Es gibt eine gute Instagram-Seite, die heißt Jagdmemes, glaube ich. Jagdmemes Original. Und die ist eigentlich ganz witzig. Da gibt es so Jäger-Insider-Witze. Das ist tatsächlich ganz gut, aber fällt mir jetzt so konkret nichts ein. Aber also müsst ihr mal schauen. Jagdmemes Original auf Instagram, das ist schon witzig.
Werden wir unten in der Beschreibung auf jeden Fall verlinken, die Jagdmemes, und werden euch dann auch vielleicht mal testen die nächsten Male und irgendwie die erste Hälfte vorlesen, sodass ihr das Meme dann irgendwie zu Ende denken müsst oder jeder muss mal ein Meme mitbringen. Das wäre auch eine coole Idee. Aber der Tobias hat noch eine ganz charmante Frage für dich. Das ist mein absoluter Favorit.
das haben wir Marius auch schon gefragt. Was ist denn so das Peinlichste, was du auf dem Hochstuhl gesehen hast oder erlebt hast? So beispielsweise hast du schon öfter mal Leute beim Sex im Wald erwischt oder kuriose Dinge, die du vom Hochstuhl beobachtet hast?
Ich glaube, erwischt so richtig noch nie. Ich habe mal so ein Pärchen entdeckt, die sind in den Wald gefahren und wollten dann halt da wahrscheinlich treiben, keine Ahnung. Mir wurde es dann ein bisschen zu unruhig. Unangenehm ist es, wenn man halt selbst so den Notruf verrichten muss und dann halt kein Klopapier hat, weil das irgendwie weggeamstert wurde oder so. Das ist immer scheiße, aber ansonsten, ich habe, glaube ich, nie so was Peinliches oder Kurioses erlebt, glaube ich.
Bist du schon mal eingeschlafen auf dem Hochstuhl?
Also nicht so 3 Sekunden oder 3 Minuten, sondern richtig mal 4, 5 Stunden und dann da bist du aufgewacht, dass du, Mensch, was ist denn hier los?
Ja, klar. Also wenn du jetzt so im Sommer, wenn du so eine Woche Powerjagd machst, so Intervalljagd und jeden Morgen, jeden Abend rausgehst, hast du ja irgendwie so, weiß nicht, 3 Stunden Schlaf in der Nacht, dann bist du nach einer Woche komplett durch. Also dann isst du die Suppe mit der Gabel und dann schläfst du auch morgens mal einfach mal ein. Wenn du auf dem Boden sitzt.
Das ist so schön. Ja, Mensch, da scheint ihr euch alle einig zu sein. Aber vielleicht müssen wir mal so eine Jagd mitmachen, um das auch mal beschreiben zu können und zu sehen, ob wir dann das Besteck auch vertauschen. Ja, ich glaube, wir sind dann eigentlich auch schon am Schluss, zumindest für meinen Teil. Du hast für mich alle Fragen super beantwortet. Ich fand die Sichtweisen super, super interessant. Ich finde es toll, eigentlich jemanden auf der Jagdseite zu haben, der so aufgeklärt ist. Vielleicht ist das bei allen Publishern so. Das möchte ich jetzt nicht mutmaßen, aber auf jeden Fall war es bei dir so. Mit dir haben wir über dieses Thema gesprochen und das finde ich cool und dass auch da keine harten Seilschaften zwischen Jägern und Vegetariern bestehen und zumindest oder nicht bestehen müssen, ist toll. Und
Die größten Differenzen sind, glaube ich, eher zwischen den Jägern selbst. Also ich glaube, der größte Feind des Jägers ist der Nachbarjäger, ehrlich gesagt. Aber das ist, glaube ich, da könnten wir noch eine ganz andere Folge drüber drehen.
Ja, machen wir eine Zusatzfolge, ja.
Das klingt doch wunderbar. Wir haben das Thema schon. Der schlimmste Feind des Jägers ist der Nachbarjäger. Ist ein toller Titel, ist gebongt. Würde ich sagen, das ist ein schöner Abschluss. Neues Thema. Dann kann ich nur noch sagen, in diesen Zeiten, bleib gesund.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Und wann gibt's was Neues? Wann gibt's was Neues auf Hand on Demand? Wann können wir mit dir rechnen? 1.5. geht's los. Ihr dürft wahrscheinlich nicht raus. Aber hast du noch was im Petto?
Ja, ich habe schon wahnsinnig viel gedreht, aber noch nicht zu Ende gedreht. Ich mache jetzt noch Anfang Mai ein Interview. Und dann möchte ich ein bisschen umfangreicheren Film bringen zur Apriljagd auf Rehe. Das ist nämlich was Neues. Und dann bin ich Anfang Mai tatsächlich auf Sika-Jagd. Das ist was ganz Seltenes in Deutschland und ich hoffe, es gelingt auch. Ich bin nämlich echt heiß auf das Fleisch der Tiere. Das sollen nämlich die leckersten Wildtiere sein in Deutschland.
Was ist das, wenn ich kurz zwischenfragen darf, als so unwissender Mensch?
Ja, es ist auch eine Hirschart. Ach so. Im Prinzip irgendwas zwischen Reh, Rot- und Dammwild von der Größe her. Und die gibt es nicht so häufig in Deutschland, eigentlich nur in ganz wenigen Gebieten. Und
wo denn so? In welchen Bundesländern? Welche Regionen?
Also es gibt in Nordrhein-Westfalen, ich komme ja als Jagd-NRW aus Nordrhein-Westfalen, gibt ein sehr großes Sika-Wild-Verbreitungsgebiet. Das ist der Arnsberger Wald, das ist riesengroß. Und da gibt es noch mehrere kleinere Gebiete, die aber auch als weniger bekannt sind. Hier und da gibt es mal ein paar Sikas und von daher ist das schon was Besonderes. Die meisten fahren eigentlich eher dann ins Ausland nach, ich weiß nicht, Irland oder Schottland, glaube ich. Da gibt es auch noch Sikas. Aber ich bleibe dafür hier in Deutschland, in der Nachbarschaft sozusagen.
Ja, Mensch, ich würde mich freuen über ein kleines, wenn du ein wie sagt man, gejagt hast, getroffen hast, erlebt
ein Stück,
hast.
Ein Stück.
Ein Sika. Ein Sika, dann freue ich mich natürlich über ein kleines Probierpäckchen in den Norden hier zu uns. Aber wenn es da heiß begehrt ist, wird es wahrscheinlich alles schnell aufgenascht werden. Da wird wahrscheinlich nichts für uns übrig bleiben.
Ja. Ja, dann möchte ich euch auch danken für die Einladung und genießt noch euer Restbier sozusagen.
Danke für deine Zeit.
Das machen wir.
Sehr, sehr, sehr interessanter Einblick auf jeden Fall. Sehr, sehr interessante Sichtweisen. Vielen Dank.
Und ja. Bleib gesund.
Genau.
Bleib gesund. Spaß gemacht. Bleib gesund.
Ciao.
Mehr zum Thema Jagd und die besten Jagdvideos im Netz findest du auf www.handondemand.com.